Wie lange lebt eigentlich eine Eintagsfliege? Wirklich nur einen Tag. Ich habe bei Wikipedia mal nachgeschaut. Ich bin kein Biologe, ich habe gelesen, die erwachsenen Tiere leben meist nur 1 bis 4 Tage, manchmal aber auch nur wenige Minuten, selten länger als eine Woche. Unsere One-Minute-Fly, unsere Eintagsfliege, hat ein besonders kurzes Leben. Sie hat nur 1 Minute und das Wissen um ihr Ende bereitet Hektik. Denn sie muss ihre ewig lange To-Do-Liste abarbeiten. Über 1 Million Klicks auf dieses Video One-Minute-Fly zeigen, dass sich offenbar viele Menschen mit diesem Thema und auch mit diesem Video angesprochen fühlen. Fall in love. Das, was wir hier auf diesem Bild sehen, things to do until I die, Dinge, die ich noch tun muss, bevor ich sterbe. Unter anderem auch, was sich jeder zutiefst ersehnt, Liebe finden. Aber man fragt sich, wenn man all die anderen Dinge sind, die dann noch so dazu erledigen sind, wer hat dieser Eintagsfliege eigentlich diese mörderische To-Do-Liste in die Hand gedrückt? Gleich am Anfang kriegt sie ja diesen Wisch und das muss sie abarbeiten, zumindest empfindet sie das. Und da denkt man natürlich, hurry up, mach schneller, beeil dich, Eintagsfliege-Mensch. Du musst noch so viel schaffen. Du hast doch noch so viel vor im Leben. Aber tatsächlich, wer hat uns diese Liste nur geschrieben und in die Hand gedrückt? Ist es vielleicht die Werbung? Ist es der Chef? Ist es das, was andere tun oder posten? Tolle Urlaube, super Fitness, wenn man manche Buddies sieht. Vielleicht auch hippe Locations, wie man so sagt. Ach, das alles, wenn man das sieht, das will ich auch. Kommt auf meine Liste. Manchmal sind es aber auch nur ganz banale Zwänge des Alltags, die ich gar nicht in Frage stellen kann. Morgens die Zähne putzen, mittags vielleicht eine Pizza schnell in den Ofen, zur Arbeit gehen, eine Mathearbeit überstehen. Wir haben nicht immer die Wahl. Endlich Zeit heißt unser Thema. Endlich Zeit. Eine tiefe Sehnsucht, die wohl wir alle verspüren. Nicht Listen abarbeiten, sondern Freiräume genießen. Zeit für meine Hobbys, Zeit für andere Menschen, Zeit, die Natur zu betrachten, Zeit, um mit einem Kind zusammen zu sein, Zeit, die Natur zu erobern. Zeit, um die Sonne auf der Haut zu spüren. Zeit vielleicht auch, um zu schwimmen. Zeit, die eine solche Qualität hat, dass ich sie nicht mehr vertreiben will, sondern festhalten möchte. Endlich Zeit. Ob sich Jesus auch solche Auszeiten gewünscht hat? Ob ihm vielleicht auch schon mal alles zu viel wurde, dass er ausbrechen wollte, sich zurückziehen, entspannen, Abstand gewinnen? Ja, tatsächlich, wir haben eine Geschichte gefunden im Vorfeld dieses Themas, als wir uns gemeinsam darauf vorbereitet haben. Und ich möchte einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium vorlesen. Darin erfahren wir, wie Jesus reagiert, als er diese lange Liste sieht, was er alles noch abarbeiten musste, als Menschen in die Nacht hinein ihn belagern, ihn beanspruchen. Wie geht er damit um? Ich lese aus Markus 1. Am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen, und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Endlich Zeit. Ich möchte über 5 Begriffe heute Morgen mit uns nachdenken. Rausgehen, Premiumzeit, Körperhaltung, White Space, Auftrag klären. Jesus ist erfolgreich. Die Menschen strömen, viele erst nach Sonnenuntergang. Da kommen sie, die sonst nicht so an das Licht der Öffentlichkeit sich trauen. Es kommen Leprakranke, Menschen mit Gehbehinderungen, Menschen, die sich belastet fühlen, fremdbestimmt, von dunklen Gefühlen niedergerungen, dämonisch belastet, nennt sie die Bibel. Am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Ich stelle mir diese hier besessen genannten Menschen vor, nicht wie in einem Horrorfilm, sondern ganz einfach, wie ich mich selber manchmal auch fühle, als Getriebenen. Ich stelle mir auch andere Menschen vor, denen das geradezu ins Gesicht geschrieben steht, dass sie belastet sind, vielleicht voller Stimmen, die sie nicht abstellen können. Vielleicht müssen wir in unserer Zeit noch einmal neu nachdenken, inwieweit dieses Thema Besessenheit in dieser Fülle der Aufgaben, denen wir stecken und der Stimmen, die an unser Ohr kommen, wie wir damit umgehen, ohne Menschen gleich zu dämonisieren oder jemandem zu unterstellen, er sei vom Teufel besessen. Ist ja doch sehr abstoßend, vielleicht haben Sie das auch vor Augen, was in manchen Filmen, auch Horrorfilmen, so als Exorzismus vorgestellt wird, auch in der katholischen Kirche manchmal. Die Bibel berichtet davon, dass Belastete durch dunkle Mächte oder Geister oder auch Gefühle innerlich frei werden. Sie können Ängste abschütteln und auch diese Hektik in ihnen, negative Gedanken loswerden, das berichtet diese Geschichte. Jesus wird gebraucht und er lässt sich darauf ein, bis in seinen Feierabend hinein. Und dann am nächsten Tag wieder dieselbe Herausforderung mit diesen Menschen, die manchmal auch sehr anstrengend sein können, so stelle ich mir das vor. Wie kann Jesus diese Herausforderung bestehen? Wie können wir in den zunehmenden Belastungen, die wahrscheinlich Sie auch, die wir alle empfinden, durch Spannungen in den Familien, wir nennen das heute Arbeitsverdichtung, das, was von uns verlangt wird vom Chef, was wir erleben manchmal auch in der Pflege bei Demenz von Pflegebedürftigen in der eigenen Familie, wenn es der eigenen Mutter immer schlechter geht, wie gehen wir damit um? Er ging hinaus, rausgehen. Das kann ich mir und das möchte ich mir einfach mal ganz einfach vorstellen. Jesus geht raus, raus aus dieser Situation, die ihn belastet. An die frische Luft, die Vögel zwitschern, die Nebel lichten sich, die Sonne bricht hervor. Jesus geht an einen anderen Ort. Vielleicht in ein kleines Waldstück, in einen Garten, an einen Bach, an den See Genezareth. Ortswechsel. Weil sich die Dinge erstaunlicherweise an einem anderen Ort plötzlich anders darstellen. Darum mein Tipp, der Tipp, denke ich, dieses biblischen Abschnittes, dieses Wortes Gottes an uns, dass wir rausgehen aus den 4 Wänden, raus aus, manchmal aus der Gemeinschaft der Menschen, in der wir gerade so ein bisschen verkeilt sind, raus aus engen Familienstrukturen und auch bedrängenden Anforderungen, wenn uns das möglich ist. Wirklich Urlaub machen, raus an einen schönen Ort, raus aus der Situation, wo es eng ist. Vielleicht ein Spaziergang, eine Bahnfahrt, der Ritt auf einem Fahrradsitz, ein Kurzurlaub, der Strandkorb im Garten. Und das ist die Absicht Jesu, raus an einen Ort, wo Gott wartet. Jesus genügt dafür, ich denke mir, einen schattigen Platz unter einem Olivenbaum oder wo auch immer, ein verborgener Raum, eine stille Ecke, wo man ihn nicht sofort vermutet, wohin er sich zurückziehen kann. Premiumzeit. Jesus steht vor Tagesanbruch auf. Vielleicht dämmert es gerade. Von Luther haben wir das Wort wahrscheinlich im Ohr. Ich habe heute viel zu tun, darum muss ich heute viel beten. So scheint es bei Jesus auch zu sein. Die Belastungen, die Anforderungen sind immens und er steht auf am Morgen noch vor Tage und ging hinaus an eine einsame Stätte und betete dort. Noch vor Tag, bevor der Betrieb wieder losgeht. Die schönste Zeit des Tages. Wirklich die schönste Zeit. Bei uns ist es bei mir eine hart umkämpfte Zeit. Der Alltag gibt das für mich nicht immer her. Die Nacht ist sowieso schon zu kurz. Wenn wir morgens am Frühstückstisch sitzen, lesen wir miteinander noch schnell die Losung und kämpfen darum, dass unsere Kinder da noch die innere Gelassenheit finden, dazuzuhören und mitzubeten. Die Uhr tickt, die Kinder müssen zur Schule. Premiumzeit. Es ist von Jesus nicht berichtet, dass er jeden Tag vor Sonnenaufgang aufstand. Aber den Evangelisten fällt auf, dass Jesus sich herauszieht, wenn besondere Herausforderungen anstehen. Zum Beispiel, als er sich entscheiden sollte, wen wir als Apostel wählen, wen er als Apostel unter diese 12 nimmt, da betet er zuvor intensiv und zieht sich zurück. Gelingt uns das? Wann gelingt es uns mal, uns zurückzuziehen? Am Morgen oder eher am Abend? Manche nehmen sich sogar eine längere Auszeit und gehen mal für ein Wochenende ins Kloster und berichten davon, wie gut ihnen das tut. Aber so habe ich gedacht, warum die Weite schweifen? Vielleicht liegt der Ruheort ja viel näher. Jeder Sonntag bietet die Chance der Distanz zum Alltag, Distanz zum dem, was mich gefangen nimmt. Und am Sonntagmorgen, da sind wir auch so, hoffe ich jedenfalls, einigermaßen ausgeschlafen. 10.30 Uhr, eine angenehme Premiumzeit, Zeit mit Gott. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Beten. Sicher. Ich denke, dass sich das auch an unserer Haltung zeigt. Mit geöffneten oder geschlossenen Augen, Hände gefaltet oder am Fahrradlenker, im Stehen, im Blicken auf das Meer, auf den See. Beten ist an dieser Stelle im griechischen Urtext einfach wünschen, loben, danken, bitten, fragen. Und wenn wir über freie Zeit, über Zeit nachdenken, dann ist das eine besondere Premiumzeit, eine Zeit, die sich in unserer Körperhaltung ausdrückt. Denn dieses Gespräch der Seele mit Gott führt uns in die Stille, in die Ruhe. Dazu braucht man aber eine gewisse Intimität. Jüdische Gläubige nehmen sich einen Gebetsschal, den sie einfach über den Kopf legen, den sie so ein bisschen vorziehen, wo sie sich in eine eigene Welt, in die Welt mit Gott zurückziehen und abgeschattet und abgeschirmt sind, wo sie in sich selber hineinhören können und wo sie auf Gott hören. Ich glaube, dass wir das auch brauchen, solche Orte, wo wir beten können, wo wir die Stille aushalten, in die Stille einstimmen, wo wir mit Gott sprechen, laut oder leise. Und ich nehme an, dass Jesus dazu auch, wenn er betete, das in einer besonderen Körperhaltung getan hat, die ihm das Beten erleichtert hat. Vielleicht hat er auch so einen Gebetsschal gehabt, das nehme ich an. Ich nehme aber auch an, dass er dazu gekniet hat. Beten kann man wohl am einfachsten, wenn man dabei nicht gesehen wird. Im Griechischen steht hier, er ging an eine einsame Stätte, Eremos Topos, ein eremitischer Ort. Die Eremiten gingen in die Wüste. Wir haben es gar nicht so weit, denke ich. Jesus nennt es das stille Kämmerlein. Ein Ort, an dem es keinen stört, wenn wir da mal niederknien. Manche hat sogar ein Kniebänkchen oder ein Kissen. Sicher, all das muss nicht sein, sich niederknien. Mancher betet lieber im Gehen, beim Wandern oder auch im Liegen. Die ersten Gedanken des Tages gehören Gott. wenn wir noch im Bett liegen, an Gott gerichtet. Aber von Jesus heißt es, und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Eine einsame Stätte. Da läuft kein Radio, da summt keine WhatsApp-Nachricht herein, wo man schnell gucken müssen, was ist denn jetzt wieder passiert. An einem einsamen Ort, da ist man richtig allein. Gibt es solche einsamen Orte für uns? Sicher, mancher sucht das, indem er sich einfach Kopfhörer überstülpt, und die können ja auch mit ihrer Rauschunterdrückung heute viel leisten. So sieht man es in Bussen und Wartesälen. Aber auch wenn man dort empfindet, man ist alleine, glaube ich, tut es auch gut, wirklich einen Raum zu finden, wo Stille ist, wo Ruhe ist. Vielleicht eine Kirche, vielleicht an einem Schreibtisch, wenn der Laptop noch nicht läuft, oder ein anderer Ort, ein Topos Eremos, ein eremitischer Raum. Und das ist nicht nur die äußere Einsamkeit, sondern auch, es geht hier um einen stillen Innenraum, ein einsamer Innenraum, der oft so sehr bevölkert ist, eben mit diesen Plänen und Wünschen, mit dieser inneren Liste, mit den Zielen und Aufgaben und den Menschen und Stimmen und Informationen. Darum glaube ich, ist es gut, wenn wir uns weiße Flecken für unsere To-Do-Liste suchen. Warum hat sie eigentlich keine weißen Flecken? Jesus plant diese Auszeit als Zeit vor der Zeit, wenn es noch dämmert. Und wenn man die Umwelt noch nicht erkennt um sich herum, wenn man nicht abgelenkt ist durch viele Eindrücke, wenn man gerade aus der Stille der Nacht kommt, wenn es um einen herum vielleicht noch dunkel ist. Ich glaube, dann entsteht so etwas wie eine White Space in mir. Eine, wie soll man das übersetzen? Eine noch nicht beschriebener Raum. Wenn ich die Augen schließe zum Beten, dann blende ich die anderen Dinge aus, die mich belasten. Wenn ich mich zurückziehe, wenn ich einfach diesen Ruheraum suche, wenn ich mich öffne für Eindrücke von Gott, was jetzt wichtig ist. Sicher, das ist ein, vielleicht kennen es einige von Ihnen, ein Modebegriff White Space, aber ich glaube, wir ahnen, was er transportiert. Ich würde es übersetzen mit Freiraum oder echte Freizeit, das berühmte leere weiße Blatt. Es ist ein bekanntes Meditationsziel, leer zu werden. In vielen Religionen gibt es das auch. Aber wir wissen, und wir haben es vielleicht selber auch schon gespürt, wenn man diese Stille sucht, ist man nicht immer leer, sondern dann kommen Dinge auf und hoch, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Wir alle sind kein unbeschriebenes Blatt, und diese White Space, dieser Bereich, der noch nicht beschrieben ist, wo Gott hineinschreiben kann, den zu öffnen, ich glaube, das liegt nicht in unserer Hand. Das ist, glaube ich, erst möglich, wenn ich die Dinge, diese Liste meines Lebens Gott hinlege und ihn bitte, dass er diesen Freiraum schenkt. White Space. Gott, diese To-Do-Liste des Lebens hinlegen. Ich muss nicht alles machen wie die anderen. Ich muss keinen Porsche fahren und auch nicht mit Delfinen geschwommen sein, obwohl ich auch mal Spaß daran hätte. White Space. Womit soll ich meine Zeit füllen? Was ist gut für mich? Was ist gut für meinen Nächsten? Ein letzter Gedanke. Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, lasst uns woanders hingehen. Lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Alle Welt sucht Jesus, so heißt es hier, und die Jünger bedrängen ihn. Meister, merkst du das nicht? Sie haben recht, aber Jesus lässt sich nicht vor diesen Jedermann-Karren spannen. Es gibt Menschen, die muss er enttäuschen. Er erfüllt nicht alle Wünsche. Jesus hat eine größere Vision. Er hat schon die nächsten Orte und die nächsten Menschen vor Augen, und er will auch an anderen Orten vom Reich Gottes sprechen, Menschen heilen, und so bewahrt er sich davor, sich zu verzetteln, in der Fülle der Aufgaben unterzugehen. Jesus fragt nach dem großen Ziel. hinter all den kleinen Terminen, hinter all der Mühe und der Last des Alltags. Endlich Zeit wollen wir finden und wollten wir finden, auch indem wir dieses biblische Wort miteinander bedacht haben. Ich glaube, dass wir sie finden, wie Jesus sie gefunden hat. Wir finden sie bei dem Schöpfer und Vollender der Zeit. Und ich glaube, dass uns das geschenkt wird. Nicht nur am Strand, wenn wir irgendwie in der Sonne liegen, sondern im Gebet, in der Stille, in der Einsamkeit. Wenn wir um diesen White Space ringen, diesen Raum, den Gott neu erfüllen kann und beschreiben, dass wir das weiterentwickeln, was zu tun ist und was für uns und andere dran ist. Endlich Zeit finden wir in 5 Schritten, so denke ich. Rausgehen an einen einsamen Ort. Premiumzeit im Gespräch mit Gott. Die Körperhaltung, vielleicht niederknien, auf Empfang stellen, sich für Gott öffnen. White Space, Freiräume in den Kalender eintragen. Meine Frau und ich tun das jetzt nicht mit der weißen Farbe, sondern mit der blauen Farbe. Einfach mal Dinge eintragen, die sind geblockt, auch für Gott. Und der letzte Gedanke, Auftrag klären, was ist jetzt von Gott her dran? Nicht verzetteln, in den Abstand gehen und neu nachdenken. Was möchtest du, Gott, von mir? Amen.